Wobei wir Juden gar nicht David Stern oder Juden Stern sagen. Wir sagen auf gut Hebräisch Magen David. Ein Magen ist ein Schild und so ist der Magen David ganz einfach Davids Schild. Und das trifft die Sache ja auch viel besser, denn dieses Schild, im Grunde ja zwei ineinander verschachtelte Dreiecke, ist ein uraltes Symbol, eine Art Talisman, das Gefahren abwehren soll, unter anderem und vor allem Feuersbrünste. Nicht von ungefähr weisen in der Oberpfalz Symbole, die genauso ausschauen wie unser Magen David, darauf hin, wo es das berühmte Zeugelbier gibt. Hat offenbar damit zu tun, dass man beim Brauen von Bier ja früher Feuer gemacht hat. Und so wurde dieses Sechseck eben auch zum Symbol der Bierbrauer. Deswegen diese verblüffende Ähnlichkeit. Und am Rande möchte ich erwähnen, der Name Zeugel hängt zusammen mit dem Wort zeigen oder anzeigen. In diesem Sinne, Prost Zeugel, Prost David Stern.
Bayern 2. Shalom.
Shalom Uvracha, ich bin Michael Strassmann und sage willkommen und Bruchim Habaim in unserem Bayern 2 Freitagsfunkstätel, hier in unserer munteren Quadranz Jiddischkeit, in unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. In unserem Kalender haben wir heute den 16. Iyar 5784, das heißt, heute sind es 32 Tage, das sind 4 Wochen und 4 Tage des Omer. Oder auf gut Hebräisch, Hayom Shnayim Veshloshim Yom, Shehem Arba'a Shavuot Ve'Arba'a Yamim Le'Omer. Vielleicht wissen Sie es längst, die 49 Tage zwischen unserem zurückliegenden Befreiungsfest Pessach und unserem kommenden Gesetzgebungsfest Shavuot Mitte Juni zählen wir einzeln ab. Und diesen Brauch nennen wir das Omer zählen, die Sfirat HaOmer. Am vorletzten Freitag haben wir ausführlich darüber gesprochen. Können Sie sich gerne nachhören in unserem Shalom-Podcast bei uns im Netz unter bayern2.de. Nicht nur bei uns in Deutschland denkt man beim Stichwort jüdisches Leben weniger an Sport. Da hat man eher Bilder im Kopf von ernst dreinschauenden, blassen Männern im schwarzen Anzug, mit schwarzem Hut auf dem Kopf, mit dicker Brille auf der Nase, tief gebeugt über Bücher und in Diskussionen vertieft. Ja, diskutieren ist durchaus eine Art jüdischer Nationalsport. Aber während vor etwa 150 Jahren die Deutschnationalen noch geturnt haben, militärisch diszipliniert und streng in Riegen eingeteilt, nach Brauch und Sitte von Turnvater Friedrich Ludwig Jahn, ja, da waren Juden in Deutschland längst schon Pioniere im Fußballspielen, weil beim Mannschaftssport sind ja Teamgeist und das faire Beachten von Regeln gefragt. Und das kommt dem jüdischen Naturell schon eher entgegen. Oder auch beim Bergwandern waren unter den Pionieren und Erstbesteigern viele Juden. Unsere Shalom-Reporterin Andrea Zinneker jetzt über das Friesenberghaus in den Zillertaler Alpen, also in Tirol. Das Friesenberghaus liegt hoch über dem Schlägeisgrund in knapp 2500 Metern Meereshöhe. Gebaut wurde dieses Friesenberghaus im Jahre 1928 vom jüdisch-liberalen Deutschen Alpenverein Berlin. Dieser Verein hat sich vor gut 100 Jahren gegründet oder besser gesagt gründen müssen, nach dem Ausschluss jüdischer Bergsteiger aus dem deutschen und österreichischen Alpenverein. Und das schon etliche Jahre vor der Machtergreifung der Nazis. Heute ist das Friesenberghaus eine internationale Bildungs- und Begegnungsstätte gegen Intoleranz und gegen Hass.
Ein Edelweiß umschlossen von einem Davidstern. Der Gedenkstein vor dem Friesenberghaus mahnt an Toleranz und erinnert zugleich an die Ausgrenzung jüdischer Bergsteiger. Über 1000 Meter beginnt das Dritte Reich, hatte damals der Wortführer des alpinen Antisemitismus Eduard Pichel getönt. Schier unglaublich. Ebenso wie die Tatsache, dass sich antisemitische Klischees bis heute halten, wie der Grazer Schriftsteller Martin Pollack bestätigt.
Wir haben es gehört von einem Bergführer, der wirklich allen Ernstes behauptet hat, im Friesenberghaus hätte es damals vergoldete Wasserhähne gegeben. Ja, totaler Unfug, natürlich nicht, aber das glauben die Leute bis heute. Ich habe vom Vater von diesem Bergführer gehört, dass alle Räume im Friesenberghaus ausgelegt waren mit teuren Perserteppichen. Nicht? Das war die Apokalypse für die Bergsteiger, nicht? Mit den dreckigen Bergschuhen gingen die Juden da auf die Perserteppiche herum.
Gerücht und Wirklichkeit. Tatsache aber ist, dass es 1928 in der Nähe des Friesenberghauses zu einem Unglück kam, das schnell als jüdischer Vatermord deklariert wurde, die Affäre Halsmann. Der jüdische Zahnarzt Halsmann aus Riga war beim Wandern tödlich abgestürzt. Sein Sohn Philipp wurde trotz unklarer Beweislage des Mordes bezichtigt.
Ganz klar, nicht? Das hat den jungen Nationalsozialisten hier einen großen Stoff geliefert. Das waren Ostjuden, die kamen aus Lettland. Der Sohn bringt angeblich den Vater um. Und dann ist dieser riesige Prozess in Innsbruck abgelaufen. Die haben geschwelgt in dieser Geschichte, nicht? Die Tatortskizze, auf der war der angebliche Tatort mit einem Hakenkreuz markiert, nicht? Was ihn nicht wirklich auf besondere Objektivität des Gerichtes schließen lässt.
Anklage Vatermord heißt der dokumentarische Roman von Martin Pollack, dessen Vater ein begeisterter Alpinist und hoher Gestapo-Offizier war. Als Schriftwart des Friesenberghauses hat damals Josef Braunstein aus Wien fungiert, ein begnadeter Violinist und renommierter Musikhistoriker. Auf den Stühlen im Friesenberghaus, in deren Lehnen die Namen jüdischer Bergsteiger eingraviert sind, steht auch sein Name. Nach der Enteignung und militärischen Nutzung durch die Nationalsozialisten wurde das Friesenberghaus gegen Kriegsende geplündert. 1968 kam es dann wieder in die Obhut der Sektion Berlin. Doch erst viel später hat man seine Bedeutung als zeitgeschichtliches Juwel erkannt und gewürdigt. Klaus Kund, der ehemalige Vorsitzende der Sektion Berlin, hat die lange Zeit überfällige Antisemitismusdebatte im Alpenverein mitinitiiert. Ihn beeindruckt,
dass eine einzige Hütte so ein Kristallisationspunkt auch von alpiner Geschichte und auch von alpinem Versagen sein kann, wie gerade das Friesenberghaus hier.
Hass und Intoleranz unter Bergsteigern, die alpine Community lässt das nicht kalt.
Und das ist das, was wir eigentlich wollen, dass also die Leute anfangen nachzudenken. Und dabei geht es uns nicht nur um die Aufarbeitung des Antisemitismus, sondern über die Fremdenfeindlichkeit überhaupt, die um sich greift.
Dass man mal sieht, was da abgelaufen ist mit dem Antisemitismus in dem Alpenverein, das war mir so nicht ganz klar.
Das ist nicht eine Hütte, wo man an der Vergangenheit vorbeikommt, sondern hier muss man es sehen, ja, und hier muss man sich auch damit beschäftigen.
Denn Antisemitismus ist leider kein Schnee von gestern und wieder aktueller denn je. Darüber hinaus aber muss man auf dem Friesenberghaus auch die wunderbare Aussicht genießen und vom Dunkel der Geschichte ins Licht der umliegenden Gipfel und Gletscher blicken.
Das Haus steht so frei da, du fühlst dich hier nie beengt. Und dann das Panorama, das ist der ganze Zillertaler Hauptkamm, beginnend mit den Schwarzen Steinen, der höchste Berg der Zillertaler Alpen, der Hochpfeiler. Das ist einfach wunderbar, man kann es nicht beschreiben, man kann es nur erleben.
Wenn Sie das Friesenberghaus besuchen möchten, müssen Sie noch etwas warten. Die Sommersaison beginnt am 20. Juni.
Bayern 2. Shalom.
Bayern 2 am Freitagnachmittag und wir bleiben in den Bergen. Ein Berg ist im Hebräischen ein Har. Der berühmte Berg Sinai ist für uns der Har Sinai. Morgen Vormittag beim Schabbatgottesdienst in der Synagoge lesen wir den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 32. Und dieser Leseabschnitt heißt Am Berg Behar. Diesen Wochenabschnitt, diese Parashat HaShavua, finden wir in der Tora, im dritten Buch Mose, im Sefer Vayikra. Vayidaber Adonai el Moshe lemor, und der Herr sprach zu Moses und sagte, Behar Sinai, auf dem Berg Sinai. Daber el Bnei Israel, rede zu den Söhnen Israels, be'amarte alehem, und sage zu ihnen, Kitavo el Haaretz, wenn ihr in das Land kommt, Asher anino ten lachem, das ich euch gebe, Beshaveta, Haaretz, Shabbat, soll das Land Shabbatruhe halten, Le Adonai, zur Ehre des Herrn. Unser Wort zum Shabbat von und mit unserem Radio-Rebben mit unserem Funkruf mit Rabbiner Joel Berger.
Unsere Tora lässt formelle Glaubensfragen kaum zu. Sie sagt uns klipp und klar, welche Verantwortungen und Verpflichtungen wir haben. Manchmal ist eine solche Verpflichtung eine Mitzwa mit einem materiellen Opfer verbunden. Manchmal bleibt es bei einer moralischen Verpflichtung. Dennoch bietet die Tora in unserer Parascha all denjenigen einen Handlungsspielraum, die an ihrem Glauben zweifeln. So legt uns die Tora das Gebot der Schmitta auf. Das heißt, alle 7 Jahre muss das Ackerland im heiligen Land brach liegen. Alle 7 Jahre darf auf dem Feld keinerlei Arbeit verrichtet werden. Es darf weder gesät noch geerntet werden. Diese Schmitta ist eine echte Glaubensprüfung, denn man darf sein Getreide nicht ernten, muss aber darauf vertrauen, dass man dennoch sein tägliches Brot bekommen wird. Die Tora geht direkt auf die menschlichen Regungen ein, die mit dieser Frage verbunden sind. Und so lesen wir im 3. Buch Mose im Sefer Vayikra, wie Gott seinem Volk versichert, dass es im 6. Jahr reichlich ernten wird, so dass es im 7. Jahr sorgenfrei leben wird. Dies ist nicht das einzige Mal, dass uns die Tora zeigt, dass ihr menschliche Zweifel, Ängste und Sorgen nicht fremd sind. In Bezug auf das Gebot, das Land Kanaan zu erobern, sagt sie im 4. Buch Mose im Sefer Bamidbar, vielleicht sagt ihr in eurem Herzen, diese Völker sind zahlreicher als wir, wie sollen wir sie besiegen? Auch hier versichert der Allmächtige seinen Volk, dass er es nicht im Stich lassen wird. Weshalb geht die Tora auf unsere menschlichen Befindlichkeiten überhaupt ein? Warum befiehlt sie nicht einfach, das Land brachliegen zu lassen oder das Land Kanaan zu erobern und damit basta? Vor über 200 Jahren erklärt Rabbiner Leible Eiger, dass wir zu unserem Glauben viele Fragen stellen können. Gläubige können und dürfen Zweifel haben und sich fragen, ist es ein Fehltritt im Glauben, wenn ich Angst habe? Begehe ich Ketzerei, wenn ich den Feind fürchte? Darf ich das überhaupt fragen? Nun, unsere Tora sagt uns an 2 Stellen. Ihr werdet diese Fragen haben. Ihr werdet euch fragen, wie soll ich mich und meine Familie ernähren? Und die Tora versichert, dass es uns nicht an Vertrauen mangelt, wenn wir diese Fragen stellen. Aber jetzt kommt das große Aber. Wir dürfen nicht an uns selbst zweifeln und diese Selbstzweifel dann als einen Mangel an Glauben betrachten. Leben und Lebensunterhalt sind menschliche Eigenschaften. Sie rechtfertigen die menschliche Angst. Unsere Tora versichert uns, dass es nicht nur menschlich, sondern auch verständlich ist, sich um seinen Lebensunterhalt und sein Überleben zu sorgen. Solange wir die Zusicherungen Gottes hinsichtlich dieser Sorgen vertrauen.
Gleich sage ich Shasha, aber davor kommt das, was davor kommen muss. Unsere Lichtzündzeiten, die Zmanim. Ich sag's immer wieder und ich sag's immer wieder gern. Die Tage werden länger und länger und damit beginnt Freitag für Freitag unser wöchentlicher Ruhetag, der Schabbat, um ein paar Minuten später. Dennoch muss und will jeder Schabbat standesgemäß begrüßt werden, wie eben ein guter Freund, der uns am Freitagabend nach Sonnenuntergang besucht. Und zu seiner standesgemäßen Begrüßung gehört nun mal das Anzünden von 2 Kerzen, das rechtzeitige Anzünden von unseren beiden Schabbatkerzen. rechtzeitig. Deswegen, weil wir ja unter anderem kein Feuer mehr machen dürfen, wenn der Schabbat schon mal angebrochen ist. Also, ich nenne wie gewohnt diesmal ihn für alle Städte in und um Bayern mit einer jüdischen Gemeinde. Los geht's. Zur festlichen Begrüßung unseres wöchentlichen Ruhetages müssen wir heute Abend unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben. In Salzburg bis um 20.32 Uhr, in Straubing bis um 20.38 Uhr und in München, in Weiden sowie in Pilsen bis um 20.39 Uhr. Regensburg 20.41 Uhr, Augsburg 20.43 Uhr, Amberg 20.44 Uhr, Nürnberg, Fürth, Bayreuth, Hof, Ulm sowie Konstanz 20.47 Uhr, Erlangen 20.48 Uhr, Bamberg 20.49 Uhr, Würzburg 20.53 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere zwei Schabbesleuchter angezündet haben bis um 20.59 Uhr. Unsere beiden Schabbatkerzen haben sogar Namen. Die eine heißt Schmor, Hüte, die andere Sachor, Gedenke. Voilà, Seuse, das war unser Shalom für heute. Ein neues und frisches kommt am nächsten Freitag zum gewohnten Termin, hier bei uns auf Bayern 2 um kurz nach 14:30. Der kommende Freitag ist für uns der 23. Iyar des Jahres 5784. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zu unserem neuen Shalom am kommenden Freitag am 23. Iyar eine gute Woche, einen Shavua Tov. Für heute wünsche ich, der Straßmann Michi Gid Shabbes, Shabbat Shalom und Mevorach, Shasha, am Israel Chai.